Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und endlich sind wir wieder zurück, könnte man sagen. Wir waren ja jetzt 5 Wochen, 6 Wochen in der Sommerpause. Lange Zeit. Das letzte Mal, als wir hier beisammen gekommen sind, haben wir noch über den NFL-Draft, den letzten Draft gesprochen. Und passenderweise reden wir heute auch nochmal über den NFL-Draft, aber über den von 2021. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe meine beiden Podcast-Partner dabei. Und damit begrüße ich Finn und Tom. Moin, wie ist es euch in der Sommerpause ergangen?
Moin. Mir geht's ganz gut. Ich finde, Sommerpause war dem nicht so ganz gerecht, weil während der Sommerpause war es noch nicht so warm. Jetzt gerade ist eine brüllende Hitze bei mir in der Bude. Alle Vorhänge sind unten. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen besser aushalten zu Hause. Aber bei mir ist es einfach nur knallheiß. Und jetzt im Moment macht es nicht mal so richtig Spaß, rauszugehen. So warm ist es sogar bei mir zumindest. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, den Tag kriegt man ganz gut rum mit ein paar kühlen Getränken. Dann wird noch abends auf dem Balkon gegrillt, wenn es ein bisschen kälter ist. Und
so nämlich.
Ja, so kann man den Sommer dann auf jeden Fall genießen. Es ist ja auch gerade noch eine andere Großveranstaltung, bei der man noch ein bisschen immer auf dem Fernseher gucken kann. Also der Sommer ist eigentlich ganz schön. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, willkommen von mir. Ich kann mich da auch nur anschließen. Die letzten 3, 4, 5 Tage waren ja dann jetzt doch recht sommerlich. Aber der offizielle Sommer hat ja auch erst vor einer Woche angefangen, von daher kann man sich da nicht beschweren, auch wenn man den Juni in anderen Jahren vielleicht schon mal ein bisschen besser erlebt hat.
Ja, absolut, das stimmt. Ich kann mich auch nicht beschweren. Ich habe natürlich, wie ihr beide wahrscheinlich auch, viel Stress mit dem anderen Event, von dem Tom geredet hat, beruflich. Schaffe es trotzdem, das auch noch ein bisschen zu genießen. War ja auch bei einem Spiel im Stadion. Finn und Tom, habe ich gesehen, waren ja auch im Stadion. Da würde ich aber sagen, das verschieben wir auf unsere private Zeit, darüber zu reden. Denn wir sind hier jetzt natürlich heute, um über Football zu reden. Und da war einiges los in unserer Sommerpause, was jetzt nicht verwunderlich ist, wenn man 5 Wochen in der NFL sagt, wir machen mal gar nichts. Ich habe so einen kleinen News-Abriss mit Daten, weil es jetzt auch ein bisschen zurückliegt, auch für euch Zuhörer da draußen, mitgebracht, durch den ich einfach kurz durchführen würde. Es gibt natürlich einen Punkt, auf den Finn, denke ich mal, wenn ich einmal durch bin, definitiv gerne zurückkommen wird, um da nochmal kurz drüber zu reden. Vielleicht hat Tom auch noch 1, 2 Momente. Schauen wir mal. Ich führe erstmal durch, würde ich sagen. Das erste große Ding, was war nach Beginn unserer Sommerpause, war natürlich am 13.05. der offizielle Schedule-Release. Bemerkenswert ist daran auf jeden Fall für mich persönlich 2 Dinge. Erstens, oder 3 Dinge kann man sagen. Erstens, Kansas City gegen Baltimore wird ein geiles Eröffnungsspiel. Freue ich mich richtig drauf. Zweitens, ich freue mich auf Aaron Rodgers Rückkehr nach San Francisco als eigentlich heimlicher 49ers-Fan. Hoffentlich spielt er diesmal länger als 3 Spielzüge. Und die NFL hat keinen Bock auf die Carolina Panthers dieses Jahr, die kein einziges Late-Night-Spiel bekommen haben an der Stelle. Am selben Tag gab es dann den ersten von vielen Paydays, auf die ich jetzt zurückkomme. Nämlich Jared Goff, der Quarterback der Detroit Lions, hat einen 4-Jahres-Vertrag über 212 Millionen Euro unterschrieben. 2 Wochen später, am 28.05., das nächste große Ding, was ich mir aufgeschrieben habe, Nico Collins, der Wide Receiver der Houston Texans, hat einen 3-Jahres-Vertrag über 72 Millionen unterschrieben. Und natürlich, finde es jetzt gerade aus dem Call raus, aber er wird natürlich wissen, was jetzt kommt am 3.6., deswegen ist gar nicht so schlimm, dass er jetzt gerade raus ist. Am 3.6. natürlich Justin Jefferson, 4 Jahre, 140 Millionen, teuerster Wide Receiver der NFL. 4.6. dann Christian McCaffrey, kriegt einen 2-Jahres-Vertrag, 19 Millionen. Damit wird der Running Back-Markt mal eben komplett zurückgesetzt. Interessant, dass die NFL sich mal wieder die Running Back-Position für genau solche Spielchen aussucht und nicht auf anderen Positionen das Ganze macht. Darren Waller gibt am 9.6. bekannt, dass er die NFL verlassen wird, kurz nachdem er sein komisches Scheidungsvideo gepostet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich fand es mega cringe. 10.6., der wahrscheinlich mit einer der erfolgreichsten Head Coaches der NFL und ein unvermeidbarer Winning Season Record Coach, Mike Tomlin, verlängert für 3 Jahre in Pittsburgh, um sich die nächsten 3 Jahre mit Justin Fields und Russell Wilson als Quarterback rumzuschlagen. Schauen wir mal, wie das wird. Trevor Lawrence unterschreibt am 14.06. einen 5-Jahres-Vertrag über 275 Millionen Euro und bleibt also freiwillig in Jacksonville, nachdem es in der Offseason auch mal so Gerüchte gab, ob er vielleicht seinen Vertrag einfach auslaufen lässt. Die Dallas Cowboys hatten wohl schon Interesse irgendwie bei einigen Insidern signalisiert, dass wenn er auf den freien Markt kommt und sie Deck nicht halten, dass sie da Interesse hatten. Es gab da so ein paar Gerüchte, sind jetzt aus der Welt. Und Jacksonville kommt auch bei meiner letzten News noch kurz zur Geltung. Denn Jacksonville und Carolina haben beide Städte entschieden, dass beide Teams ihren Stadionausbau, den sie schon länger geplant hatten und wo es auch schon Renderings im Internet gab, dass sie den genehmigt bekommen. Das heißt, wir können uns dann in ein paar Jahren auf neue, schicke Arenen freuen. Oder auch nicht freuen, je nachdem, wie man zu den Teams steht. Finn, du bist ja gerade rausgeflogen, als ich über Justin Jefferson geredet habe. Ich habe aber tatsächlich nur die Hard Facts genannt, also die Vertragslaufzeit und dass er verlängert hat. Jetzt wollen wir natürlich noch mal ein bisschen emotional da werden an der Stelle. Was hat das mit dir gemacht?
Boah, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ne, dass das passiert ist. Jetzt muss ich da noch mal...
Am 3. Juni.
Da ist ja jetzt fast ein Monat.
Ja,
Jetzt muss ich noch mal gerade krummkramen, was ich da so gefühlt habe, aber ich weiß es natürlich noch. Ich saß in der Uni, glaube ich, und hab dann bei Twitter schon die Nachrichten bekommen, irgendwie Breaking, hab draufgeklickt und dann war da dann halt das Bild von Jefferson, wo man dann schon erahnen konnte, was da möglicherweise passiert sein konnte. Ja, also hab mich natürlich gefreut, keine Frage, dass die Vikings ihren Cornerstone für die nächsten 4 Jahre noch halten können. Ist natürlich, keine Frage, ist natürlich ein Haufen Kohle, aber wenn das irgendwer verdient hat, dann Jefferson auf jeden Fall. Und ich habe ehrlicherweise auch wenn es natürlich irgendwie zahlreiche Berichte gab und das Thema in den letzten 12 Monaten rauf und runter diskutiert wurde, habe ich irgendwie immer ein gutes Gefühl dabei gehabt, dass Jefferson da auch verlängern wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwie betrachte, wie die Vertragsverhandlungen zwischen den 49ers und Brandon Ayuk verlaufen, dann bin ich doch auch ganz froh, dass das bei den Vikings und Jefferson relativ reibungslos über die Bühne gegangen ist und es da von keiner Seite irgendwie groß eine Shitshow geworden ist. Und Jefferson fühlt sich bei den Vikings ziemlich wohl, das hat er, glaube ich, häufig genug schon gesagt und das hat er jetzt auch in Form eines neuen Vertrages zurückgezahlt bekommen.
Absolut, da kann ich als der Neutrale in der Vikings-Packers-Causa in diesem Podcast mich nur anschließen. Verdienter Vertrag, ich glaube, da wird auch Tom nicht widersprechen an der Stelle. Tom schüttelt den Kopf. Wenn du gute Spieler hast, musst du sie bezahlen, musst du das Geld in die Hand nehmen, musst du halt an anderer Stelle sparen, das ist einfach so. Und die Vikings haben ja jetzt den Vorteil, dass sie Kirk Cousins Vertrag losgeworden sind, dadurch, dass er in die Free Agency gegangen ist und zu den Falcons und du jetzt einen Rookie-Quarterback hast. Und Sam Darnold wird zwar auch genug verdienen, dass der zweimal warm essen kann am Tag, aber das wird jetzt nicht mit einem Kirk Cousins vergleichbar sein. Das heißt, die Millionen sind auch irgendwo da und ich gönne es Finn und den Vikings tatsächlich. Tom, hast du was anderes von den Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, wo du noch drüber reden möchtest?
Nee, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass das eigentlich fast alles No-Brainer sind, dass man die verlängert, auch zu den Konditionen, weil die alle entweder super Saisons gespielt haben oder halt wirklich, wie Finn es gesagt hat, Cornerstones von den Teams sind. Jetzt immer der Einzige, wo man vielleicht ein bisschen fragen kann, ist wahrscheinlich Jared Goff. Ob man da wirklich, also, aber da sind die Lions halt auch in der Zwickmühle. Der Kader ist so gebaut worden, wie er gebaut worden ist. Da musst du ihn da musst du ihn verlängern, auch zu solchen Konditionen. Und ja, also das ist der Einzige, wo man vielleicht ein bisschen Kritik anbringen kann. Aber auch da würde ich den Lions jetzt keinen Vorwurf machen. Ich würde sagen, das sind alles wirklich Verträge, die vom Geld her passen und halt auch zu den Timelines der Teams passen. Und deswegen habe ich bei keinem dieser Verträge irgendwie Bauchschmerzen.
Ja. Bauchschmerzen werden wahrscheinlich trotzdem alle Running Backs haben, das kann man zumindest sagen. Weil die NFL, Finn war da gerade draußen, deswegen wiederhole ich es nochmal kurz. Ja, im Endeffekt mit dem McCaffrey-Vertrag 2 Jahre 19 Millionen den Running Back-Markt einmal komplett abrasiert hat. Und da jetzt eine neue Nulllinie gezogen hat, weil natürlich alle Teams jetzt sagen werden, naja, du bist nicht so gut wie Christian McCaffrey, wenn da ein anderer Running Back kommt und sich alle erstmal darunter wieder einordnen werden. Es war mir irgendwie klar, dass es irgendwann auf 1, 2 Positionen passieren wird. Ist jetzt halt wieder irgendwie heftig für die Running Backs, dass es wieder sie trifft, weil die ja wirklich bei jedem Spielzug, der über sie läuft, immer ihren Körper hinhalten. Während ein Star-Receiver jetzt nicht jedes Mal, klar, wenn er den Ball bekommt, schon, aber auch da läuft er halt nicht immer Gefahr, hart getackelt zu werden. So ein Running Back hat halt automatisch 11 Gegenspieler gegen sich, die alle nur noch das Ziel haben, ihn zu tackeln. Und da gibt es ja auch irgendwie statistische Erhebungen, dass ein Receiver durchschnittlich eher von 1 bis 2 Spielern getackelt wird, während ein Running Back von 3 bis 5 Spielern durchschnittlich getackelt wird. Das hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf den Körper und das ist für die Running Back Position auf jeden Fall schade. Bin gespannt, was wir da an Holdouts etc. in den nächsten Jahren dadurch vielleicht auch mal sehen werden, ob die Running Backs da versuchen zurückzuschlagen. Bin auch ein bisschen überrascht, dass Christian McCaffrey diesen Vertrag hat mit sich machen lassen irgendwie. Weil er so ein krasses Jahr gespielt, weiß ich nicht. Ja. Ich kenne die Hintergründe natürlich nicht, ne? Also ich bin jetzt nicht im 49ers Camp. Ich hätte gern Mäuschen gespielt bei den Vertragsverhandlungen, sagen wir es so. Was sie ihm da vielleicht auch versprochen haben, was sie mit dem Geld vielleicht auch holen. Mal schauen. Ja, ich würde sagen, das News-Thema können wir damit abschließen. Vielleicht können wir noch kurz sagen, die Spiele für London und für München sind offiziell die Tickets verkauft worden. Glückwunsch an alle da draußen, die ein Ticket bekommen haben. Ich weiß von Finn, dass er für das Vikings-Spiel 1 geschossen hat. Tom, ich weiß nicht, ob du versucht hast, zu einem Spiel zu kommen diesmal.
Nee, dies Jahr nicht. Gut. Ich habe gedacht, dies Jahr auch bei den Partien wollte ich es mir dies Jahr ein bisschen sparen.
Ja. Ja, bei mir ist es einfach auch ein Urlaubsding. Ich habe meine Urlaubstage dieses Jahr schon verplant und deswegen war es bei mir auch nicht drin. Aber ich freue mich für Finn auf jeden Fall, dass er seine Vikings nochmal sehen kann in London.
Yes.
Hoffentlich auch mit einem Sieg. Hoffentlich siehst du JJ McCarthy, damit das auch nochmal einen Mehrwert hat und nicht Sam Darnold auf dem Platz rumläuft. Ja, aber ich gehe mal davon aus. So, kommen wir zum 2021er NFL Draft. Wer letztes Jahr unsere Offseason-Folgen gehört hat, der weiß, dass wir immer jetzt auf den Draft von vor 3 Jahren zurückschauen, weil wir einfach sagen, nach 3 Jahren kannst du gut einen Pick bewerten, ob der gelungen war, ob das sich das ausgezahlt hat für ein Team. Das kannst du immer gut nach 3 Jahren machen und deswegen haben wir uns diese Grenze gesetzt. Wir werden jetzt durch die erste Runde komplett durchgehen, werden zu jedem Spieler kurz sagen, jeder, was er da für eine Note hat, wenn er eine Note vergeben hat oder sonst einfach nur sagen, ob er den gut oder schlecht findet, den Pick. Vielleicht gibt es bei manchen eine kurze Diskussion, das kann sein, das ist ja hier bei Undrafted öfter mal der Fall, manchmal, vielleicht kann es aber auch sein, dass wir uns erschreckend einig sind in vielen Punkten. Ich gehe bei manchen Picks ehrlicherweise davon aus, weil manche Picks sich einfach nicht schönreden lassen, selbst wenn man es versucht. Und werden dann noch auf ein paar Steals kommen. Natürlich, das in meinem Draft, das finde ich mir das Coolste, zu gucken nach 3 Jahren, ah, wo haben die denn den und den gekriegt? Ah, krass, die haben den da gekriegt, an der Stelle noch. Und der ist mittlerweile ein super Spieler in der NFL. Und wenn wir die Zeit noch haben, weil meine beiden Podcast-Kollegen hier auch ein bisschen los müssen, wegen privater anderer Termine, gucken wir noch auf unsere Teams, sonst lassen wir das in dem Fall hinten drüber. Fangen wir an. 2021er Draft. Im Endeffekt für uns drei hier auch ein besonderer Draft, wenn man so will, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil das der erste Draft war, den wir drei zusammen verfolgt haben. Über einen Skype-Call und da im Endeffekt auch so ein bisschen die Idee von dem Podcast hier geboren wurde. Hat dann noch ein bisschen gedauert, bis der Podcast dann kam. Eine ganze Saison, um genau zu sein. Aber so die grundsätzliche Idee, ob man das mal macht, ist, glaube ich, da entstanden. Pick 1 war damals keine große Überraschung. Trevor Lawrence an 1 zu Jacksonville. Ich weiß nicht, ob wir das hier großartig in die Länge ziehen müssen, dadurch, dass Tom schon bei seiner Vertragsverlängerung gesagt hat, No-Brainer. Ich persönlich habe dem ganzen Pick ein A gegeben. Ich habe im amerikanischen Notensystem bewertet. Hat sich für die Jaguars völlig ausgezahlt in meinen Augen. Ich finde, letztes Jahr die verpassten Playoffs lagen nicht an Trevor Lawrence, sondern lagen auch am Team drumherum. Aber auf der Quarterback-Position ist Jacksonville das erste Mal, glaube ich, überhaupt abgesichert. Weiß nicht, ob ihr mir da widersprechen wollt.
Also ich nicht. Ich glaube, man muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Ist auch vor allem, ich meine, wenn man das jetzt mal runterbricht, es sind immer viele Spieler auch häufiger mal verletzt. Das ist bei Trevor Lawrence zum Beispiel auch nicht der Fall gewesen. Hat eigentlich die Jaguars jetzt quasi aus dem ganzen Draft-Debakel, was die jahrelang hatten, auch immer auf der Quarterback-Position rausgeholt. Ich würde sagen, na, ist auf jeden Fall passend. Also ich habe auch noch einige wenige A-Plus oder A-Plus-Plus vergeben. Aber ein A würde ich hier bei Trevor Lawrence auf jeden Fall hinpacken, weil ja, war ein No-Brainer zu der Zeit und ich würde den Pick auf keinen Fall bereuen.
Ja, also wie sage ich das jetzt? Also klar, Trevor Lawrence, guter Pick, war ein No-Brainer, keine Frage. Hat er auch seinen Vertrag bekommen, der vielleicht da, also ganz bisschen Bauchschmerzen hätte ich da, glaube ich, als Jaguars-Fan, weil der schon ziemlich happig ist. Auf der anderen Seite ist es halt der marktgerechte Vertrag, von daher musst du ihm den bezahlen. Aber Trevor Lawrence, ich glaube, dass die Erwartungshaltung an ihn auf jeden Fall aber auch ist, dass er jetzt nochmal den nächsten Schritt macht.
Absolut, weil, ja.
Wo rangiert der im Moment so, ich würde sagen, Top 10 Borderline vielleicht, so 8, 9 oder so ungefähr im Quarterback-Ranking. Hat natürlich immer mal wieder sein Potenzial auch angedeutet, dann aber wiederum auch immer mal wieder Spiele gehabt, wo man gedacht hat, wow, was war das jetzt? Von daher glaube ich, dass auf jeden Fall da Trevor Lawrence daran arbeiten muss, dass er über die nächsten Jahre noch konstanter wird und seine Ups und Downs so ein bisschen einschränkt und natürlich fit bleiben muss. Und dann glaube ich, dass sich der Vertrag auch über die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre auszahlen kann.
Da bin ich voll bei dir. Der finale Schritt muss kommen. Ich finde aber Stand jetzt, wenn man sich anguckt, gerade wie die anderen Quarterbacks performt haben aus dieser Klasse, ist es ein guter Pick. Weil du hast den einzigen, so viel kann man schon mal vorwegnehmen, ich glaube, es ist auch kein krasser Spoiler, du hast den einzigen wirklich krassen Quarterback aus der Klasse bekommen, im Endeffekt. Oder guten Quarterback, krass, wird man sehen, aber gut auf jeden Fall. Ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu Pick Nummer 2. Die New York Jets haben Zach Wilson gedraftet an 2. Und allein der Fakt, dass Zach Wilson jetzt in dieser Offseason zu den Denver Broncos getradet wurde für, ich meine, einen 6-Runden-Pick. Und ich glaube sogar, es war sogar nur ein Late-Round-Pick-Swap. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Ja, kann man was Höheres geben als F6 oder was auch immer man geben kann in Schulnoten?
Ich habe ein E-.
Ein E-minus sogar, geil.
Ich hab ein E-minus. Ich wollte ihm keinen F geben.
E-minus, super.
Der hat immerhin 34 Spiele gemacht. Natürlich waren die nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich meine, die Jets hatten immerhin aus Alternativlosigkeit letzte Saison nochmal die Chance, Zach Wilson auf den Platz zu schmeißen. Und ja, ich meine, das soll man da jetzt sagen. Er hat aber ja 34 Spiele gemacht. Die Stats sehen. Das hat er jetzt insgesamt 23 Touchdowns, 25 Interceptions, also die Ratio ist auf jeden Fall im Minus. Hat zwei, drei gute Spiele gehabt, wo ich wirklich dachte, boah, das könnte so ein überragender Quarterback sein, wenn er das mal irgendwie konstant abrufen würde. Aber ja, wir haben es gesehen in der NFL, die Zeit ist meistens kurz und schmerzlos, vor allem als Quarterback. Und ja, Zach Wilson hat das auf jeden Fall nicht gezeigt. Und ja, ein kleines E-Minus, weil immerhin 34 Spiele gemacht und ich glaube, da die Jets zumindest aus einem ganz, ganz großen Quarterback-Debakel dann doch auch noch irgendwo rausgeholt. Obwohl es natürlich trotzdem eins war.
Ja. Also wenn der Fakt, dass die Alternative, dass du aus Alternativlosigkeit nochmal auf den Platz geworfen wirst, dafür sorgt, dass du kein F bist, sondern E-, auch stark.
Ja.
Also man muss Zach Wilson ja zugutehalten, dass er die NFL in gewisser Hinsicht dass er den Teams die Augen geöffnet hat, weil bei jedem Draft seitdem und dann kommen irgendwelche Pro-Day-Highlights irgendwie raus. Ich glaube, unter jedem Instagram-Video von irgendwelchen Pro-Day-Quarterback-Würfen steht immer unten drunter, das ist das Wilson-Phänomen, wenn irgendwer einen geilen Wurf gemacht hat beim Pro-Day und direkt als der nächste Superstar da irgendwie gehandelt wird. Dahingehend, glaube ich, hat es auf jeden Fall geholfen, dass die Teams bei Pro Day Würfen, die geil aussehen, nicht mehr automatisch steil gehen, weil ich glaube, Zach Wilson lebt immer noch von seinem Pro-Day-Wurf.
Ja, absolut. Ich finde es auch schön, dass Zach Wilson, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bleibt er vor allem wegen der Geschichte mit der Freundin seiner Mutter eher in Erinnerung, als das, was er sportlich auf dem Platz geleistet hat. Und der NFL-Meme-Gemeinde auf jeden Fall auch, so viel kann man sagen. Und ja, das sorgt halt einfach allein dafür, dass wenn sportlich den Value nicht bringst, dann verschwendeter Pick. Das Einzige, was man vielleicht den Jets zugute halten kann, ist, dass alles, was danach kam, Quarterback-mäßig in der ersten Runde auch ziemlicher Bockmist war. Das heißt, wahrscheinlich egal, wen sie hier genommen hätten, es wäre grausig geworden. Macht es aber nicht besser. Nur Pick Nummer 3, die San Francisco 49ers, die damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ein Scheiß-Feel, würde man bei How I Met Your Mother sagen, ausgegeben haben, um auf diesen Pick zu kommen, für Trey Lance, um Trey Lance genau anderthalb Spiele spielen zu lassen, der sich dann schwer verletzt, um dann Brock Purdy reinzuholen, um einfach nochmal diese Chronologie aufzuzeigen, der dann spielt, erstmal oder aussieht in dem System wie ein junger Gott, um sich dann auf Brock Purdy zu committen und den teuer erkauften Trey Lance nach anderthalb Spielen, waren es überhaupt anderthalb, eher ein Viertel spielen, in die Walachei nach Dallas zu schicken. Was soll man zu dem Pick sagen, Tom? Ist das auch ein E-Minus?
Also erstmal von der Personalie Trey Lance erhoffe ich mir immer noch was, muss ich sagen.
Ja, aber das glaube ich dir.
Ich glaube, es geht aber einigen so. Also nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob wie es bei euch ist, aber bei mir zumindest. Ich finde immer noch, dass ich noch nicht genug von Trey Lance gesehen habe. Ich hoffe, dass man das irgendwie nochmal sehen könnte. Und ich finde auch, dass die Cowboys für den getradet haben ziemlich gut, auch wenn ich eine Abneigung für die Cowboys hege. Der Pick ist natürlich richtig scheiße. Vor allem, wenn man so viel abgegeben hat, dann ja schrecklich. Vor allem, wenn man den Quarterback, der wirklich unglaublich gut in dieses System passt, schon in den eigenen Reihen hat. Also, ja, das ist leider ein klares F.
Gehe ich mit. Was sagt Finn?
Ja, ist für mich ein A. Na, also. Was soll man dazu sagen? Also das Traurigste an dem Ganzen ist halt, dass die 49ers gefühlt ihre ganze Zukunft weggeballert haben.
Genau.
Und es hat denen nicht geschadet, so.
Ja, das ist echt unfair.
Das ist wirklich traurig. 3 First-Round-Picks, ein Drittrunden-Pick. Ja. Jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich wollte gerade fix einmal nachgucken, ob man das auf die Schnelle findet, wer alles mit den Picks für die Dolphins, was daraus geworden ist. Ich meine, dass da ja auch einer davon irgendwie für Tyreek Hill verwendet wurde für den Trade, ne?
Ja, einer für Tyreek Hill, nicht einer auch für Bradley Chubb, glaube ich, weil das war ja der, den Denver dann bekommen hat. Das war dann dieser 29., der dann an New Orleans gegangen ist. Ich glaube, 3 große Superstars haben sie sich, glaube ich, mit Teilen der Pick. Ich glaube sogar, war es nicht sogar Hill, Chubb und Ramsey, die sie im Endeffekt mit Teilen von diesem Trade geholt haben? Ich meine ja.
Irgendwas, glaube ich, auch mit Jalen Waddle im Kopf zu haben. Aber ganz sicher
ja,
bin ich
mir nicht,
ehrlich gesagt.
Miami ist dann ja wieder reingetradet. Auf
genau, 6. Sind wieder hoch auf 6. Ja.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube, Trey Lance könnte eins der größten What-Ifs der NFL-Geschichte einfach werden, ne? Dass im schlimmsten Fall sieht dieser Junge nie wieder den Platz, ist immer Backup und ich sehe da halt 2 Möglichkeiten. Entweder er kommt irgendwann rein, weil ich glaube schon, dass Dallas und Dak Prescott sich einigen werden auf den Vertrag. Und dann sehe ich nicht, dass Trey Lance spielen wird. Ich glaube, er kommt halt irgendwann rein bei irgendeinem Team und spielt entweder verkackt er dann richtig und alle sind so, ja, okay, Karriere verschwendet. Oder es wird so ein Geno Smith-Ding auf einmal. Und alle sind so, wie konnte der die Jahre lang übersehen werden und so. Und mit dem Unterschied, dass Geno Smith davor halt echt schlechte Jahre hatte. Und selbst alles dafür getan hat, dass er nicht so angesehen wird als guter Quarterback. So, und Trey Lance tut einem einfach leid. Das ist wirklich, glaube ich, so die Story, wo sich alle NFL-Fans drauf committen können, dass es einfach leid tut, dem Jungen zu sehen. So. Gut, machen wir weiter. Pick 4, Kyle Pitts, Atlanta. Ich würde übrigens sagen, wir gehen durch die Top 10, vielleicht in dem Fall Top 11 im Speed durch. Nicht im Speed durch, sondern dass wir groß drüber reden. Und danach ziehen wir das Tempo ein bisschen an, auch aus Zeitgründen. Ja. Wäre jetzt mein Vorschlag. Alle einverstanden, super. Kyle Pitts, 1.4. Erste Runde, 4. Pick. Zu den Atlanta Falcons. Was sagen wir zu Kyle Pitts?
Die Personalie Kyle Pitts hängt sehr viel an Arthur Smith, würde ich sagen. Vor allem in den letzten beiden Jahren.
Das habe ich hier auch aufgeschrieben.
Arthur Smith ist der Gareth Southgate auf jeden Fall für der NFL. so ein Trickbetrüger, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, Kyle Pitts hat unglaubliches Potenzial. Das hat man ja auch im ersten Jahr gesehen. Ich glaube, das war auf jeden Fall, das müsste ja eine 1000-Yard-Saison gewesen sein von Pitts als Tight End. Und das ist ja schon mal ja, überragend dann. Also, die letzten beiden Jahre, ich meine, vor zwei Saisons hat er sich am Ende verletzt. Deswegen sehen die Stats in der Saison nicht so krass aus. Waren aber auch solide und jetzt letzte Saison, ja, ich glaube, wenn man so in einem Scheme gefangen ist wie Kyle Pitts und nicht zur Geltung kommt, obwohl man so viel Talent hat, was für viele Spieler der Falcons gilt, die nicht unbedingt den Ball laufen können, ja, da sieht man halt so aus. Ich würde den Pick immer noch, ja, vielleicht ein bisschen zu hoch, ein Erstrundenspieler ist das auf jeden Fall. Ich würde dem Pick wahrscheinlich irgendwie ein B- geben.
Ah, okay. Ja, ich bin bei einem C. Ich glaube, wir können uns da ehrlicherweise irgendwo in der Mitte einigen, ehrlicherweise. Und ich habe ja auch stehen, Arthur Smith Opfer. Also wirklich, ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Finn, was sagst du?
Ja, muss man jetzt nicht groß noch was hinzufügen. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt halt in der neuen Falcons Offense funktioniert. Und gefühlt kann man sich über Kyle Pitts ja freuen wie über einen Rookie.
Ja, weil, absolut.
Weil das, was er jetzt nächstes Jahr da irgendwie in der Offense zeigen kann, das ist jetzt bisher noch nichts, was man vorher irgendwie bei den Falcons gesehen hat.
Kyle Pitts ist wieder Rookie. Finde ich super. Finn, dann magst du doch mal weitermachen mit vielleicht sogar den nächsten beiden zusammen. Ich finde, über die kann man auch im Duo sprechen, weil es dieselbe Position war.
Ja.
Und zwar an 5 nehmen die Cincinnati Bengals Jamar Chase. Der Pick, der damals am Anfang, das kann man schon mal dazu vielleicht sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, etwas belächelt wurde. Und an 6 nehmen die Miami Dolphins Jalen Waddle, ebenfalls Wide Receiver.
Ja, kann man, glaube ich, fix abhandeln eigentlich, beides Picks, die sich absolut ausgezahlt haben. Jamar Chase, Top 5 Receiver, Jalen Waddle, Top 10 Receiver vielleicht, wäre bei jedem anderen Team, glaube ich, Nummer 1 Receiver, hat halt das Pech in Anführungszeichen, dass neben ihm Tyreek Hill steht, der zweitbeste Receiver der Liga.
Das konnte sich nicht verkneifen.
Okay, ja, das konnte ich mir nicht verkneifen, aber nee, Spaß beiseite, beides unglaubliche Spieler und ja, absolut gerechtfertigt auch die Picks an dieser Stelle. Von daher beides auf jeden Fall ein A.
Ja, ich weiß nicht, ob man da groß was ergänzen kann, Tom, oder?
Nö, dann sage ich nur einfach meine Noten. Jamar Chase ist für mich ein A+ und Jalen Waddle ist für mich ein A.
Ich habe tatsächlich beiden A+ gegeben, weil ich finde, dass Jalen Waddle auch ein Element in Miamis Offense gebracht hat, unabhängig von Tyreek Hill, was sie nicht hatten. Und dass ich finde, dass beide halt sehr gut eingeschlagen sind. Schauen wir mal, ob es so gut weitergeht mit den Noten. Ich denke erstmal schon. Wir kommen jetzt zu Pick 7. Die Detroit Lions waren dann so ein bisschen in Anführungsstrichen der Nutznießer, wenn man es so sehen möchte, dass die Bengals nicht wie erwartet vom vielen Experten vorher Penei Sewell genommen haben und konnten ihn hier nehmen, den Offensive Tackle, der jetzt einen fetten Payday bekommen hat im Sommer. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz frech, hat irgendwer was anderes außer A als Note hier?
Auf gar keinen Fall.
Sehr gut. Dann lass uns doch einfach gleich direkt mit 1.8 und 1.9 weitermachen. Ich finde, die beiden kann man auch im Bundle besprechen, ehrlicherweise. Auch wieder dieselbe Position, zweimal hintereinander. Nämlich an 8 nehmen die Carolina Panthers Cornerback J.C. Horn und an 9 nehmen die Denver Broncos Cornerback Patrick Surtain. Und was habe ich mich damals geärgert, dass es nicht Justin Fields geworden ist? Und was bin ich mittlerweile froh, dass es nicht Justin Fields geworden ist. Also ja, da wäre mir vielleicht das Russell Wilson-Martyrium in irgendeiner Form erspart geblieben. Aber naja, es wäre wahrscheinlich nicht weit besser gewesen. Also wenn ich überlege, wie sehr ich mich damals, ich habe einen Football damals durch die Wohnung gepfeffert. Ich weiß das noch. Ich war richtig sauer. Und mittlerweile denke ich mir so, oh Gott sei Dank.
Meinst du, du hast das, den Football besser durch die Wohnung geworfen als Justin Fields?
Ja, wahrscheinlich schon. Kann nicht so gut laufen wie er, aber Ball besser werfen vielleicht. Na, okay, das wäre vermessen. Aber Justin Fields reiht sich einfach ein. Zu Justin Fields kommen wir an 11, da reden wir dann darüber. Ja, wenn man es jetzt so im Vakuum betrachtet, verstehe ich den Carolina Panthers Pick bis heute nicht. Ich verstehe nicht, was die in J.C. Horn gesehen haben im Vergleich zu Patrick Surtain. Ich finde, J.C. Horn ist jetzt nicht der schlechteste Corner dieser Klasse. Der spielt, wenn er spielt, also er hat auch mit Verletzungen viel zu tun, spielt er in meinen Augen solide. Ich kann dem Pick einfach nichts Höheres als ein D geben, einfach wenn man vergleicht, wie Patrick Surtain spielt. Im Vergleich dazu. Also man kann sich jetzt streiten, auf welcher Position er ist, aber Patrick Surtain ist ja easy ein Top 5 Corner der Liga. Und J.C. Horn ist ganz weit weg von Top 5, Top 10, whatever, Top 15 in meinen Augen. Und dann sozusagen an Patrick Surtain sozusagen den zu passen, um J.C. Horn zu nehmen. Also geil für mich jetzt in der Nachbetrachtung als Broncos-Fan. Deswegen danke, Carolina. Aber ich verstehe es bis heute nicht. Wie seht ihr das?
Also erstmal finde ich es gut, dass du das selber gesagt hast, weil sonst hätte ich es auf jeden Fall hier im Podcast erwähnt, dass du damals richtig rumgerantet hast.
Ja, muss es ja auch dazu stehen, ne?
Ja, also ich kann hier auch spoilern. Ich könnte es natürlich auch einfach weglassen, weil dann wird niemand jemand wissen, dass ich J.C. Horn besser fand als Patrick Surtain beim Tape gucken. Ich finde auch, dass du J.C. Horn gerade viel zu hart bewertet hast. Natürlich, die Availability bei ihm ist natürlich sehr scheiße. Er hat bis heute 22 Spiele gemacht in 3 Saisons. Das ist auf jeden Fall zu wenig für so einen hohen Pick, muss man sagen. Ich finde aber immer noch, dass wenn J.C. Horn spielt, ist er nicht nur solide, das ist ein guter, wirklich fast ein sehr guter Corner. Ich finde, der hat Spiele dabei gehabt, da hat er Lockdown-Corner-Flashes gezeigt. Aber ja, man muss natürlich auch sagen, J.C. Horn wird halt immer mit Patrick Surtain jetzt verglichen.
Ja, absolut.
Und wenn du das mit da reinnimmst, dann ist na klar, ist Patrick Surtain der deutlich bessere Pick, vor allem ist er eins tiefer gegangen. Bei den Broncos ist er natürlich auch in eine bessere Defense gekommen, muss man auch ein bisschen mit reinnehmen, hatte wahrscheinlich bessere Coaching-Umstände, da ist schon viel zusammengekommen, was jetzt J.C. Horn natürlich ein bisschen blöd aussehen lässt, vor allem als Pick. Ich habe den Jungen auf gar keinen Fall aufgegeben, ich finde gerade auch in der letzten Saison auch, glaube ich, nur, lass es 5, vielleicht allerhöchstens 8 Spiele gewesen sein, vielleicht eine halbe Saison. Das nimmt dann natürlich viel rein, aber wenn er gespielt hat, war das wirklich solider Corner und ich habe den Jungen auf jeden Fall nicht aufgegeben. Ich gebe dem Pick bis heute auch ein D. Das kann aber in 2 Jahren auch locker ein B sein, aber durch die Vergleiche mit Patrick Surtain, der auf jeden Fall ein A-Plus ist in meinen Augen, es ist halt sehr schwer. Patrick Surtain hast du gut eingeordnet, ist wahrscheinlich sogar ein Top-3-Corner anstatt ein Top-5-Corner. Mehr brauche ich auch nicht dazu sagen. Außer nicht so rumrenten auf J.C. Horn.
Das ist spannend, dass du Patrick Surtain ein A-Plus gibst, weil ich habe ihm nur ein B-Plus tatsächlich gegeben als Broncos-Fan.
Ich nicht.
Weil ich trotzdem fand, ja, spielerisch ist er super. Trotzdem war der Move damals in der Broncos-Timeline halt schwierig, in Anführungsstrichen, wurde auch kontrovers diskutiert. Weil du halt keinen Quarterback hattest damals. Und letztendlich kann man jetzt im Nachhinein hier sitzen und das ist auch völlig fein. Aber ich lasse es für mich einfach mit einfließen, zumindest bei Denver. Und man ist mit seinem eigenen Team, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen härter als der Konsens.
Wir haben das nämlich letztes Jahr so gesagt, dass wir die Umstände des Teams damals nicht unbedingt mit einfließen lassen. Beim eigenen Team ist es natürlich irgendwo was anderes, vor allem weil man es noch mega weiß, wie es damals war und sowas.
Eben.
Deswegen, da kann ich es verstehen auf jeden Fall.
Genau, und ich wusste ja damals nicht, dass sie dann den Move für Russell Wilson machen, der sich dann auch als Ente entpuppt hat im Endeffekt. Aber so, das wusste man ja damals alles nicht. Und stand von da, war das halt so, wie wir jetzt überhaupt über Bonix geredet haben, in die Richtung, vielleicht hätte man auch Ananit erstmal adressieren können. Ja. Ich hoffe, dass es sich bei Bonix übrigens ähnlich entpuppt wie bei Patrick Surtain, weil spielerisch ist Patrick Surtain ein A-Pick. Da brauchen wir nicht drüber reden. Mir tut Patrick Surtain aber auch irgendwo ein bisschen leid, weil er jetzt gerade mit diesen Denver Broncos auch so ein bisschen seine guten Karrierejahre, muss ich trotzdem so hart sagen, aktuell verschwendet. Und deswegen hoffe ich auch für Patrick Surtain, dass die Broncos jetzt schnell wieder auf den Erfolgszug kommen, weil Patrick Surtain einfach verdient hat, um Titel mitzuspielen und nicht um den 10. Pick im Draft. Finn, hast du noch was zu ergänzen zu den beiden?
Ja, ich habe mich jetzt zurückgehalten, weil den J.C. Horn Rant, den konnte ich jetzt auch nicht ganz so nachvollziehen. Das hat Tom aber schon gut erörtert. Patrick Surtain, klar, braucht man nicht hinzufügen. Super Pick, super Spieler. J.C. Horn, auch super Spieler, ist halt nur verletzt. Nee, der hat letztes Jahr, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 6 Spiele gemacht. Laut PFF nur ein 88er Passer Rating zugelassen in den 6 Spielen. Davor das Jahr 13 Spiele gespielt, 3 Interceptions gefangen. Also ich würd auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr guter Spieler ist, wenn er halt nicht verletzt ist. Ja. Aber das wird ihn halt vermutlich noch verfolgen, weil bisher kann man nichts anderes dazu sagen, als dass es ein verletzungsanfälliger Spieler ist.
Ja, absolut.
Das ist leider so ein Spieler jetzt, den man auch nach 3 Jahren nicht so ganz bewerten kann. Ne? Weil normalerweise, wir sagen ja immer 3 Jahre, das ist wahrscheinlich eher so ein Fall für 5.
Ja, also es gab ja bei J.C. Horn letztes Jahr zur Trade-Deadline, da war ja generell bei den Panthers gefühlt, war ja jeder Spieler irgendwie in Trade-Gerüchten irgendwie involviert und haben natürlich auch J.C. Horn. Und da die Vikings ja auch Cornerback-Hilfe brauchten, war J.C. Horn da auch mal wieder ein Kandidat, der ins Gespräch gebracht wurde. Und das hätte mich tatsächlich sehr gefreut. Gut, dass das jetzt nicht zwingend realistisch war, das war auch klar, aber also ich mag J.C. Horn nach wie vor sehr, sehr gerne.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Bei mir kommt das D halt weniger wegen seiner Leistung als mehr. Und vielleicht war ich da auch zu hart, das gebe ich zu, aber es kommt mir halt eher wirklich wegen diesem Vergleich. Und da ich ja von Patrick Surtain sehr viel mitbekomme und mir denke, boah, was hat Carolina da liegen lassen? Also, deswegen. Kommen wir zu Pick 10 und dann besprechen wir 11 auch noch ausführlich. Und ab da an würde ich sagen, gehen wir einfach durch und sagen einfach jeder die Note und vielleicht noch einen Satz dazu. Und nur wenn wir eine große Diskrepanz haben, reden wir drüber. Oder wenn wir zu euren Teams kommen, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dann nochmal ausführlicher was zu sagen zu euch. Ihr habt ja jeder auch einen Pick in dieser Runde. Nummer 10 war DeVonta Smith, Wide Receiver of Philadelphia. Finn, magst du jetzt hier wieder anfangen?
Ja, guter Pick, war ja der Heisman Trophy Winner. War der dritte Receiver dann ja, der vom Board gegangen ist, hinter Jason Waddle. Hat auch eine gute Karriere bisher hingelegt, ist der wahrscheinlich mit der beste Nummer 2 Receiver auch der Liga, auf jeden Fall. Hat ja auch diese Offseason seinen Vertrag bekommen, glaube ich.
Ja, hat er.
Wäre wahrscheinlich auch bei vielen Teams Nummer 1 Receiver, also kann man jetzt nicht groß kritisieren den Pick. Ob es jetzt ein A ist, weiß ich jetzt nicht zwingend. Ein A minus, ein B plus, eins von den beiden auf jeden Fall.
Ja, da kann ich direkt einhaken. Es passt ganz gut, weil ich habe ein B plus gegeben, einfach aufgrund der Tatsache, dass du ein Jahr danach für AJ Brown traden musstest, noch um deinen Nummer 1 Receiver zu kriegen und man bei Smith ja wahrscheinlich schon die Hoffnung hatte, dass der als Nummer 1 Receiver da reinkommt, wenn er als Heisman Trophy Winner kommt. Als Nummer 2 grandios, wahrscheinlich mit die beste Nummer 2 dieser Liga, mit T. Higgins und noch ein, zwei anderen. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass du ihn ja wahrscheinlich eher mit dem Purpose geholt hast, Nummer 1 Receiver zu holen und danach noch AJ Brown, ja danach auch teuer mit einem Erstrunden-Pick holen musstest, in Anführungsstrichen, gehe ich halt nicht über B+ rüber.
Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das der Grund gewesen ist, um dass sie AJ Brown holen wollten, weil seine Rookie-Saison auch annähernd 1000 Yards waren, 5 Touchdowns. Also ich glaube nicht, dass die den geholt haben, um ihn als Nummer 1 Receiver abzusägen, sondern eben als oder einen zweiten Receiver zu holen, damit du halt zwei Nummer 1 hast, so mäßig. Ja. Was ja auch funktioniert hat.
Ja, kann ich auch von der Argumentationslinie verstehen. Ich sehe es halt ein bisschen anders. Aber das ist ja auch völlig fein. Tom, was sagst du zu dem Pick?
Ich habe A-. Ich finde 3 Saisons, 50 Spiele ist auch schon wieder ein geiler Grund, der eine gute Note zu geben. 3.100 Yards gefangen, fast 3.200. Das ist für mich auf jeden Fall A-Kandidat. Und egal, wer da vor ihm noch steht, also auch bei den Eagles, die gerne auch mal ein bisschen den Ball laufen, das ist schon echt eine stabile Quote bei ihm.
Ja, mir fällt gerade so auf, wenn ich so auf die Noten gucke und auch so im Hinterkopf habe, was ihr so gesagt habt, wir haben ja eigentlich nur in dieser Top 10 bisher entweder richtig gut bis gut Pick her oder komplett Bust.
Ja, und J.C. Also, Horn.
Und J.C. Horn und Kyle Pitts, genau, die beiden stechen da so ein bisschen raus, aber sonst haben wir halt wirklich fast nur Bust oder geil. Dann
Speaking
Pick 11. Ja, Pick 11 möchte ich auch noch kurz besprechen. Ich finde, da muss man noch mal kurz ein bisschen ausführlich drüber reden. Justin Fields, Chicago Bears, Quarterback. Müsste ein Trade mit den New York Giants gewesen sein, ich glaube. Ich glaube, es war ein Trade mit den New York Giants in dem Moment. Was sagen wir zu Justin Fields? Mittlerweile Pittsburgh Steelers und nicht mehr Chicago Bears.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Dürfte eigentlich ein Spieler sein, über den wir mit am meisten gesprochen haben, oder? Also mit so Brock Purdy ja. Zusammen.
Voll.
Also ich weiß gar nicht mehr, was ich zu Justin Fields noch sagen soll. Ich finde, das ist ein... Ich habe hier ein D-Minus stehen, weil man immerhin 3 Jahre mit ihm gespielt hat. Ich meine, die letzte Saison sah einigermaßen solide aus. Obwohl er ja auch... Die haben ja auch kaum gepasst. Also... Ein Spieler, der so viel auch übers Laufen kommt. Man kann den als Quarterback immer noch so schwer bewerten, weil man überhaupt nicht weiß, also sein Arm ist natürlich nicht gut, er ist nicht genau, er ist ja, also besser als ein D kann es auf keinen Fall geben. Ich bin jetzt beim D-Minus gewesen.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll.
Ja, ich bin ähnlich. Ich habe jetzt das Minus nicht dran. Ich habe einfach ein normales D gegeben. Ich finde, weil ich genau aus den Punkten, die du sagst, im Vergleich, warum es kein F ist, du hast 3 Jahre mit ihm gespielt, du hattest auch teilweise gute Phasen, zumindest ich denke da an vorletzte Saison zum Beispiel, wo er zwischendurch mit seinem Ground Game ja auch richtig gut aussah. Er war nie der krasse Passer und reiht sich jetzt halt auch ein in eine Reihe von Ohio State Quarterbacks, die halt echt nicht funktioniert haben. Ich hoffe, dass CJ Stroud das jetzt weiterhin bricht. Aber du hast im Endeffekt ihn ja auch noch wegtrainen können für, ja, auch nicht wirklich krass, aber hast einen gewissen Value bekommen. Hast im Endeffekt am Ende aus Bears sich nicht wegen ihm, aber generell hast du Caleb Williams bekommen. Ich gebe ein D für den Pick, ehrlicherweise.
Ja, ich bin überlegen gerade, ob ich D vielleicht fast ein bisschen hart finde. Mhm.
Findest du echt?
Ja, also ich bin nicht sicher. Ich habe keine Noten vergeben. Ich mache das jetzt alles so ein bisschen ad hoc. Aber D ist halt schon... Ja, wahrscheinlich ist es die treffende Not am Ende. Also schwierig. Justin Fields, ganz harte Nuss irgendwie hier.
Ich finde das cool, weil das ist ein Spieler, eigentlich, da hast du genug Sample Size, um den irgendwie bewerten zu können, aber halt irgendwie auch nicht, weil der einfach so up and down war die ganze Zeit. Also
ja. Irgendwie die ersten beiden Jahre bei den Bears war ja so das Narrativ, ja, das Team ist scheiße und man hat noch nie den so in richtig guten Umständen gesehen.
Ja.
Letztes Jahr wurden die halt ein bisschen besser und irgendwie hat er letztes Jahr sein bestes Jahr gehabt, zumindest im Passing-Game auf jeden Fall, würde ich behaupten.
Ja,
DJ Moore ganz großer Anteil. Gut, als Rusher hat er halt vor 2 Jahren über 1000 Yards gehabt, deswegen kann man das sicherlich auch da nochmal hervorheben.
Ja.
Ja, also ganz schwierig. Ist halt irgendwie schade, dass er jetzt bei den Steelers vermutlich erstmal irgendwie nur Backup-Quarterback wird. Und natürlich Kick-Returner.
Ja, das war das, was ich auch schon sagen wollte. Madden hat ihn halt einfach zu Kick-Returner gemacht in ihrem Madden 25-Trailer. Ne? Aber ganz kurz dazu ein Satz. Durch die neue Kick-Off-Regel kann es halt echt sein, dass wir Spieler sehen, die wir sonst nicht als Kick-Returner zugeordnet haben. Aber das ist eine Diskussion für eine andere Podcast-Folge.
Wie geil wäre das, wenn wir in 4 Jahren sitzen und Justin Fields ist der beste Kick-Returner der Liga?
Ja, das wäre geil. Aber dann hat er sich irgendwie wieder ein Value gemacht. Also von daher sei es ihm gegönnt. Ich würde sagen, ab jetzt gehen wir einfach durch und jeder sagt kurz seine Note und vielleicht, wenn er noch will, zu seiner Note einen Satz und dann gehen wir einfach weiter, es sei denn, es gibt wirklich große Diskrepanzen. Wir haben irgendwie Klärungsbedarf. 12. Micah Parsons, damals gedraftet, das wird vielleicht jetzt hier wichtig, als Linebacker zu Dallas. Tom, fang du gerne mal an.
Ja, das ist das einzige A++, was ich hier drin habe. Ich finde, das ist ein Unterschiedsspieler, egal wo du ihn auf dem Platz hinstellst. Also auch einer der besten All-Around-Football-Spieler. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass es ein paar Spieler gibt, die eigentlich alles machen können auf dem Platz. Micah Parsons ist so ein Fall, würde ich sagen. Ist für mich ein No-Brainer, dass das für mich wirklich der wahrscheinlich auch mit anhand der Position gelesen, beste Pick des gesamten Drafts ist. Und deswegen habe ich ihm A++ gegeben.
Ja. Finn, was hast du?
Kann ich nicht groß widersprechen.
Ich widerspreche ganz leicht. Ich habe ein A-. Und ich sagte aus welchem Grund. Und deswegen meinte ich das mit dem Linebacker. Geholt wurde er, um die Off-Ball-Linebacker-Probleme der Dallas Cowboys zu beheben. Dann haben sie aber festgestellt, dass sie damit den besten Edge der Klasse gedraftet haben. Und haben ihn zum Edge gemacht. Das Problem ist, die Off-Ball-Linebacker-Probleme hat Dallas bis heute. Deswegen aus spielerischer Sicht A++ verstehe ich voll. Aus Dallas Teambuilding-Sicht kann ich nicht höher als ein A- gehen an der Stelle. Weil du dieses große Problem, was du angehen wolltest mit dem Pick, einfach nicht geschlossen bekommen hast trotzdem. Obwohl du so einen krassen Spieler geholt hast. Aber es ist natürlich ein Glücksgriff. Und eigentlich müsste man den waren das die Giants? Ja, das waren die Giants, die mit denen getradet haben, ne? Irgendein Team aus der eigenen Division hat mit denen, glaube ich, getradet. Dem müsste man nochmal ein extra F geben, einfach nur dafür.
Ja, das kann man machen. Also die Sichten von damals sind mir eigentlich völlig rums, weil er ist der beste Spieler aus der Klasse, deswegen gebe ich dir
ja, mal. Ja, du, alles gut. Ich kann das verstehen.
Also A-, also nur weil die, also das kann ich jetzt auch fair nachvollziehen, muss ich sagen.
Ist ja okay, das müsst ihr auch nicht nachvollziehen können.
Er war übrigens der Trade from San Francisco via Miami. Stimmt. And Philadelphia.
Das war das,
Philly war es, Philly war es, okay. Ja, müsste man Philly ein F geben, ehrlicherweise, weil hier kann man seinem Konkurrenten so einen guten Spieler zuschüssen. Naja, 13. Rashawn Slater, Offensive Tackle zu den Chargers. Finn, magst du diesmal anfangen?
Ja, Rashawn Slater, A- würde ich, glaube ich, geben.
Habe ich auch.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Left Tackle. Hat bisher auch natürlich viel Verletzungsprobleme gehabt. In seiner letztes Jahr hat er, glaube ich, jedes Spiel gespielt. Davor das Jahr war der halt ziemlich lange verletzt. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann ist es ein super Tackle und A- ist, glaube ich, da völlig in Ordnung.
Ja, Tom, du hast ja schon gesagt, du hast auch an A-, meintest du, ne?
Ja.
Wahrscheinlich eine ähnliche Argumentation wie Finn. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr mein B nachvollziehen könnt, aber mein B kommt halt wirklich durch die Verletzung. Weil es ist ein grandioser Spieler und ich hoffe, wünsche ihm, also ich wünsche es mir als Broncos-Fan nicht, soll bitte genau 2 schlechte Spiele haben, bitte gegen Denver, sonst ist es mir egal. Hoffe ich einfach für ihn persönlich, dass er jetzt langsam mal fit bleibt, ehrlicherweise. Und wenn er fit bleibt, haben die Chargers mit Joe Alt und ihm eine kranke Tackle-Situation. Aber wir kennen die Chargers, die werden trotzdem nicht in die Playoffs kommen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich sehe gerade, dass der hat sein erstes und sein drittes Jahr hatte jedes Spiel gespielt. Und im zweiten Jahr war der halt verletzt, hat er sich, was hatte der noch, irgendeinen Riss? Ich hätte jetzt tatsächlich aus dem Stegreif auch gedacht, dass der mehr Verletzungsprobleme hatte. Warte mal kurz.
Es waren halt immer sehr lange Dinger, ne? Also es war dann immer irgendwas, was dann zwischen...
Ja, es war halt nur ein langes Ding.
Der war eine Saison komplett raus, glaube ich, was, ne?
Saison hatte der einen gerissenen Bizeps. Ja, genau. Und die anderen beiden Jahre hat er aber jedes Spiel gespielt. Also ich hätte jetzt aus dem Stegreif auch gedacht, dass er mehr Verletzungsprobleme hatte. Von daher müsste ich jetzt, glaube ich, sogar nochmal das... A- bleibt trotzdem stehen, aber da hätte ich jetzt tatsächlich...
Ja, dann, wenn das so ist, gehe ich wahrscheinlich mit aufs A- hoch. Dann kann ich mich darauf mit euch einigen, auf jeden Fall. machen wir mal weiter. Pick 14. Habe jetzt mir mal aufgeschrieben, nach und nach, dass immer einer von uns anfängt. Tom, das ist diesmal dein Start. Elijah Vera Tucker, Offensive Guard, New York Jets.
Ja, ähnliche Probleme wie gerade, würde ich sagen. Wenn er spielt, ein guter Spieler, aber die letzten beiden Jahre Verletzungsprobleme gehabt. Erste Saison 16 Spiele, auch, glaube ich, irgendeinen Award gehabt am Ende. Ich weiß nicht, ob er irgendwie im Pro Bowl war oder bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas klingelt. Nee, das war hier, weil es auch ein Doppelname ist, hier Jeremiah Owusu-Koramoa. Der war drin, nicht Vera Tucker. Vera Tucker hatte trotzdem eine sehr gute Rookie-Saison, würde ich sagen. Und die letzten beiden Jahre ein bisschen Verletzungsprobleme. Ich würde dem Ganzen wahrscheinlich irgendwas zwischen... Ja, wenn er spielt, ist er halt wirklich gut. B- C+ geben. So in der Range. Weiß nicht, wo seid ihr?
C+ gehe ich mit. Das habe ich bei mir stehen. Tatsächlich.
Also ich hätte jetzt, glaube ich, ich hätte jetzt B gesagt. B-, B ist da, das tut sie jetzt am Ende nicht viel.
Ja. Nee, ich glaube auch nicht. Gut, dann mache ich weiter. McCorkle, bester Vorname in der NFL. McCorkle, Mac Jones. An 15 zu New England Patriots als Quarterback, spielt mittlerweile Backup von Trevor Lawrence in Jacksonville. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ein gutes Jahr gehabt, das war sein Rookie-Jahr, da in die Playoffs gekommen, da vernichtet worden von den Buffalo Bills, anders oder harmloser kann man es nicht beschreiben. Danach nie wieder den Fuß aufs Gaspedal bekommen, vielleicht auch ein bisschen Opfer davon gewesen, dass auf einmal Defensive Coordinator bei ihm Offensive Coordinator spielen sollten. Ja. Ich habe ein D. Wegen dem einen guten Jahr. Das ist kein F für mich.
Ja, gehe ich mit. Ist ja auch so ein bisschen irgendwie da dann jetzt letztes Jahr vor allem verheizt worden. Ja. Hat einfach auch mental so ein bisschen zu kämpfen gehabt, was man so aus der Ferne betrachtet mitbekommen hat. Und ich glaube, dass ihm jetzt so ein Neustart nochmal ganz gut tut, auch wenn er natürlich jetzt erstmal nur Backup ist.
Ja.
Ich gebe ein C-. Ich finde, der Pick ist deutlich besser als der von Justin Fields zum Beispiel. Mac Jones hat eine Saison Playoffs gespielt. Und ja, true. Das hat ihm eigentlich auch keiner zugetraut, die Patriots da in die Playoffs zu führen. Und das war
und Mac Jones war im Pro Bowl.
Das stimmt auch. Und das war, man muss das wirklich sagen, das war eine wirklich gute Saison. In der Saison war der war eigentlich genauso, noch besser als Trevor Lawrence. Und ich glaube, das wird ein bisschen vergessen. Und deswegen, also ich würde sagen, das kann man noch ein C sogar geben, also ein C- vielleicht. Aber ich kann eure Ds verstehen, wenn man jetzt sich die letzte Zeit angeguckt hat, wo das ein On and Off mit Bailey Zappi war und Mac Jones dann wieder gar nichts gezeigt hat. Also ja, irgendwo da passt das aber schon ganz gut.
Ja, er hat ein gutes Jahr gehabt und dann kam Matt Patricia und dachte, er spielt jetzt mal Offensive Coordinator und dann war es vorbei.
Richtig.
Ja. Gut. Finn, der nächste Pick. Deine Note für Zaven Collins, Linebacker Arizona.
Ja, das ist, glaube ich, ein enttäuschender Pick gewesen. Hat man sich deutlich mehrfach versprochen bei den Cardinals. Zaven Collins, D-.
Ja, ich habe ein D. Ich habe ein D einfach, weil er jetzt letztes Jahr haben sie ihn ja dann auf Edge geschoben und da sah er jetzt nicht ganz grausam aus. Da hat er ganz gute Momente gehabt, fand ich. Deswegen würde ich ihm gerne noch ein Jahr jetzt nochmal auf Edge geben und bevor ich in Richtung D-F rutsche. Aber mit D kann ich leben. Das würde ich ja auch geben, weil er halt einfach keine Antwort auf Linebacker für die Cardinals.
Ja, ich sehe es eigentlich, also Zaven Collins ist aber auch ein Spieler, der 50 Spiele gemacht, Satan. Das ist eigentlich schon wieder ein Grund, dem C zu geben, fast. Obwohl, wenn
man aber bei den Cardinals natürlich auch vielleicht so ein bisschen mangels Alternativen, muss man sagen.
Ja, muss man sagen. Ja, stimmt. Die Range passt auf jeden Fall, wo ihr seid, hundertprozentig.
Komm, jetzt wird's lustig.
Ja. Müssen wir gar nicht sagen, oder?
Ja. Alex Leatherwood, Offensive Tackle Las Vegas.
Ich muss nichts anderes sagen als Doppel-F,
ey. Ja, habe ich tatsächlich witzigerweise hier auch stehen.
Das ist der schlechteste Pick des ganzen, wahrscheinlich des ganzen Drafts.
Ja, da hat auch bis heute keiner verstanden, warum. Das war ja noch diese Zeit, wo, glaube ich, Mike Mayock da das Sagen hatte, ne? Und wo sie dann so völlig random, weirde Spieler gedraftet haben. Weird meine ich gar nicht, dass die komisch sind, die Jungs, um Gottes Willen. Aber einfach, dass sie nicht an die Position gepasst haben. Und das haben die Raiders, die hatten, glaube ich, 4 oder 5 Picks in den Jahren mit Mike Mayock in der ersten Runde und haben keiner von denen ist mehr im Team. Das ist schon geisteskrank. Finn, möchtest du eine Lanze brechen für Alex Leatherwood?
Ich möchte da nichts zu sagen, außer dass ich mich bei denen bedanke, dass sie ein Spiel auf dem Board gelassen haben.
Ja, zu dem kommen wir ja gleich noch. Finn sagt, I prefer not to speak. Sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit Jalen Phillips, Edge Rusher Miami. Ich hatte Bauchschmerzen bei dem Pick am Anfang. Ähnlich wie ich es jetzt habe mit, wie heißt der? Laiatu Latu. Wegen schwerer Verletzung. Phillips hat ja dieses Gehirnerschütterungsproblem, dass er irgendwie schon so viele Gehirnerschütterungen hatte, als er in die NFL gekommen ist. Das ist irgendwie, hieß es doch irgendwie, wenn er jetzt noch eine kriegt, muss er retiren, medical-mäßig. Hat aber echt gut gespielt bisher für Miami auf Edge. Hat jetzt einen schweren Kreuzbandriss gehabt. Ich fand jetzt seinen Impact nicht krass genug für ein A. Man hat ja dann auch Bradley Chubb noch reingeholt. Aber ich finde, ein solides B kannst du hier. Und dadurch, dass es dein zweiter Pick in dem Draft war, du hast ein A-Plus mitgenommen bei mir für Jalen Waddle, hast jetzt ein B mitgenommen für Jalen Phillips. Guter erste Runde für Miami bei mir. Was sagt ihr denn?
Ja, ich bin da auch. Ich muss dem Ganzen nichts hinzufügen. Ich weiß nur, dass wir danach auch als wir uns dann in der Uni unterhalten haben, haben wir gesagt, dass die Dolphins auf jeden Fall einer der Draft-Gewinner waren. Und ja, ich glaube, das kann man bis heute so stehen lassen.
Sehr schön. Finn, hast du noch was zu ergänzen?
Ja. Also war jetzt letztes Jahr auf dem Weg, dann seine beste Saison zu haben, hatte in 8 Spielen 6,5 Sacks, hat sich dann natürlich das Kreuzband gerissen und man kann nur für ihn hoffen, dass er sich da gut von erholt und dann nochmal an seine Leistung anknüpfen kann. Absolut. Also ein B würde ich da auf jeden Fall auch geben.
Yes. Dann kommen wir zu Platz 19. Damals noch das Washington Football Team, mittlerweile ja die Washington Commanders, haben da Jermaine Davis, Linebacker, genommen. Finn, deine Note als erstes.
Ja, auch ein D wahrscheinlich.
Ja.
Ja, sticht.
Also ist das irgendwie so ein Spieler, wenn du irgendwie mich gefragt hättest, Jermaine Davis, unabhängig davon, dass wir jetzt irgendwie hier über den Draft reden, könnte ich dir gar nicht so viel dazu sagen. Weil ja, das ist so ein Spieler, der irgendwie so ein bisschen außer, wie sagt man, man hört nicht so viel von dem einfach. Dadurch, dass er natürlich jetzt auch irgendwie keine guten Leistungen gezeigt hat, nicht besonders auffällt, halt sein Ding macht, paar Spiele hat er gezockt, irgendwie 3 Sacks habe ich gerade nachguckt. Ja, ist jetzt irgendwie nicht überragend. Nee.
Ich glaube halt, wäre Jermaine Davis ein Drittrunden-Pick gewesen, würde er eine bessere Note von uns einkriegen. Ja. Weil dann ist es so, ja, ist halt irgendwo im Mittelfeld der Linebacker in der NFL. Aber dafür, dass es hier halt Platz 19 ist, da erwartet man dann halt, wenn man einen Linebacker nimmt, dass der auch einschlägt. Und das hat er nicht getan. Und deswegen finde ich die auch völlig nachvollziehbar. Und ich habe es ja auch gegeben und Tom hat es ja auch gegeben. Ich denke mal, Tom wird sich der Argumentation da anschließen, oder?
Ja, eigentlich schon. Jermaine Davis ist jemand, wenn du den in der Free Agency holen würdest oder so, dann sagst du einfach, ja, okay, packen wir auf Linebacker. Ja.
Ist halt, wenn du dann sagst, ist, ja, ist ein guter Spieler für Tiefe im Kader, so mäßig.
Ja, na, in zweite Reihe. Also, ja, kannst du auch, aber nicht als in einem 2-Off-Ball-Linebacker-System, sondern eher in einem 3-Off-Ball-Linebacker-System, würde ich sagen. Kannst du auch starten lassen. Ist die Frage, ob das jetzt auf unseren Platz 20 auch zutrifft, auf den Pick 20. Tom darf auch gleich anfangen. Kadarius Toney, Wide Receiver, und es ist wichtig, dass wir jetzt sagen, in dem Fall geht es um den Pick von den Giants und nicht um die Kansas City Chiefs in dem Kontext.
Ja, in diesem Jahr mein Wunschspieler gewesen für die Packers, weil man brauchte ja unbedingt Wide Receiver zu der Zeit, wie in dem Jahr danach und in dem Jahr danach.
Die man auch alle nicht genommen hat.
Kommen wir nachher zu. Ja, ich bin froh, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Also für die Giants natürlich komplett bescheuerter Pick. Der hatte ein Spiel, das war komplett geisteskrank, das weiß ich noch, hat er nicht da. Also ich weiß nicht mehr, wie viele Yards es waren, ich glaube 3 Touchdowns oder so. Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig krass daran erinnern. Aber ein Spiel war auf jeden Fall richtig krass von ihm. Der Rest war eher, ja, würde man sagen, geht so. Ich gucke gerade mal nach, 760 Yards in 3 Saisons, ja, da kannst du auch keine Torte mitgewinnen, sagen wir es mal so. Ja, also den Pick für die Giants würde ich auf jeden Fall ein E geben. Auch menschlich halt einfach Problemchen, würde ich sagen. Deswegen, ich lasse es einfach bei E stehen, bevor ich hier noch irgendwie andere blöde Sachen erzähle.
Ich habe F- stehen.
F-?
Richtig schlechter Pick.
Auch für ist es eigentlich auch, aber Pick 20, da kannst du dich mal verhauen und der hat die ein Spiel alleine gewonnen. Also.
Nee, es ist einfach auch so, wie er jetzt auch weiterspielt. Er hat zwei gute Plays gehabt, das waren die zwei im Super Bowl. Damit hat er Kansas City wahrscheinlich den Super Bowl gewonnen, aber halt New York hat er nichts gebracht. So, und New York sucht jetzt weiter verzweifelt ihren Nummer 1 Receiver und setzt jetzt alle Hoffnungen in Malik Nabers. Ich übrigens als Fantasy-Besitzer von Malik Nabers auch. Aber Kadarius Toney war es nicht. Pick 21.
Quick haben wir immerhin noch runtergetradet und einen First-Round-Pick eingesagt.
Stimmt.
Finn, hast du was gesagt?
Ja, stimmt, ich habe Finn, glaube ich, vergessen bei Kadarius Toney.
Nee, aber da muss ich jetzt nicht groß was hinzufügen.
Sehr gut. Dann mache ich weiter mit Cutie Pay und fange da auch an. Edge-Rusher Indianapolis, das ist für mich so ein Ding wie ein Elijah Vera Tucker zum Beispiel, über den wir heute geredet haben. Oder einen Jalen Phillips, vielleicht ein bisschen schlechter als Jalen Phillips und Vera Tucker, aber ich finde, es ist ein solider Edge-Rusher. Ich finde, er sticht nicht großartig raus. Ich finde aber, er macht seinen Job. Und ich finde, er hat gute Spiele dabei, er hat schwächere Spiele dabei. Ich war aber immer weit weg davon zu sagen, Quiddy Pay ist ein Bust. Ich war aber auch immer weit weg davon zu sagen, Quiddy Pay ist ein Superstar. Fand ich an 22 okay. Und der Inbegriff von okay in Noten ist halt das C. Deswegen habe ich hier das C gegeben.
Ja, ich habe C plus aus den gleichen genannten Gründen. Ich finde, er ist immer auch noch ein Spieler, wo du sagen würdest, ja, Quiddy Pay, wenn der jetzt mal auf den Markt kommen würde, würden viele, viele Fans wahrscheinlich sagen, ja, für Quiddy Pay kann man wahrscheinlich auch noch ein paar Dollar ausgeben. Deswegen, also ich habe eher positive Gedanken an Quiddy Pay als negative und deswegen bin ich beim C plus gelandet.
Ja. 8-6 letztes Jahr ist ja jetzt auch nicht ganz so verkehrt.
Ja.
Nee. Absolut nicht.
Pressers waren tatsächlich in seinem Rookie-Jahr besser als in seinem diesjährigen Jahr. Aber gut, als Nummer 2 irgendwie bei den Colts. Jetzt mit Laiatulatu noch irgendwie nebendran ist, glaube ich, ja. Kann man jetzt irgendwie. Ist halt so ein durchschnittlicher bis guter Spieler.
Jo.
Absolut.
Wollen wir ihn switchen? Dann kann Finn gleich Pick 23.
Ja, hab ich tatsächlich so gemacht. Tom, du bist jetzt tatsächlich dran auf meiner Liste. Jetzt wird es ein bisschen wild von der Reihenfolge, deswegen immer einfach darauf achten, wen ich aufrufe, weil es jetzt hin und her switcht wegen euren beiden Picks. Jetzt kommt aber erstmal an 22. Caleb Farley, Cornerback, Tennessee, Tom.
Ja, du hast es ja vorhin bei Jalen Phillips schon angesprochen mit den Bauchschmerzen wegen der Verletzung. Ich glaube, das kann man bei Caleb Farley genauso sagen. Die Titans haben den ja, glaube ich, gezogen, ne? Ja, yes. 22 Titans, ja. 12 Spiele in 3 Jahren, Sachen, oder waren ja, glaube ich, Rückenprobleme, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das waren genau die Befürchtungen, die man vor dem Draft hatte. Und die sind jetzt halt irgendwie eingetreten und deswegen, weil man, ja. Also ohne diese Rückenprobleme wäre das ja auch ein Pick gewesen, den hätte man deutlich früher erwarten können, weil von seinen Spielanlagen war der vor dem Draft wirklich jemand für wahrscheinlich sogar Top 10 und ja, man nimmt den dann an 22, weil man sich vielleicht denkt, ja, die Rückenprobleme sind nicht so hart, aber jetzt hat man leider die Quittung dafür bekommen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, ja, man muss es so sagen, das ist wahrscheinlich ein F. Obwohl der Spieler halt, wenn er spielen kann, schon ein sehr guter Spieler ist.
Ja, muss ich aber leider mitgehen. Also das, was man sich erhofft hat und das, was man bekommen hat, kann ich auch nicht höher gehen. Kann Finn denn höher gehen?
Nö.
Nö. Kurz, schmerzlos.
Warte mal, was habt ihr gegeben?
F.
F.
Ja, ich glaube, ich gebe ein E, weil F ist schon heavy.
Ah, gut.
Und dadurch, dass er ja irgendwie jetzt auch halt Verletzungsprobleme hatte.
Ja.
Glaube ich,
ist nachvollziehbar. Dann, Finn, jetzt gehen wir, glaube ich, notenmäßig deutlich höher. Christian Darrisaw ist euch in den Schoß gefallen, man kann es nicht anders sagen. Wegen den, damals, waren sie damals noch Oakland Raiders? Nee, da waren sie schon Las Vegas, oder?
Da waren sie schon Vegas, ja.
Wegen den Vegas Raiders. Christian Darrisaw an 23 Offensive Tackle zu den Minnesota Vikings. Finn, du darfst.
Ja, ist für mich ein A-minus, gebe ich.
Oh, echt? Krass.
Weil, also, spielerisch Christian Darrisaw, Top 5 Left Tackle, glaube ich, ist nicht zu hochgegriffen. Auf jeden Fall der Grund, warum die Vikings eines der besten Tackle-Duos der Liga haben. Das einzige Problem bei ihm oder die einzige Sorge ist halt auch Verletzung. Er war jetzt letztes Jahr, glaube ich, 2 oder 3 Spiele raus. Und das ist der einzige Concern, den man bei ihm haben kann, ist seine Verletzung. Ist jetzt aber nicht so, dass er irgendwie große Ausfallzeiten bisher hatte. Immer mal wieder hier und da eine Concussion oder eine leichte Knöchelverletzung, weswegen er mal ein Spiel verpasst hat. Aber an sich, rein von der Leistung her, gibt es keinen Grund, um da irgendwas an dem Pick zu kritisieren. Und dadurch, dass die Vikings ja auch noch runtergetradet sind von 14 mit den Jets, wo sie dann Vera Tucker genommen haben. An 23 einen der besten Tackle der Liga zu kriegen, ist halt an sich besser, kann man es nicht machen.
Absolut. Ich habe ein glattes A und ich habe auch mir aufgeschrieben, nur die erste Runde im Vakuum betrachtet, ist es der Steel Draft für mich. Wenn man sich nur die erste Runde anguckt, starker Pick für die Vikings an der Stelle. Bisschen Glück natürlich auch dabei, aber das gehört einfach auch bei sowas dazu, ne? Tom, hast du noch was zu ergänzen zu Christian Darrisaw?
Nö, ich weiß nur, dass wir uns ziemlich verwundert angeschaut haben, dass der an 23 immer noch da war und dann jemand sehr happy war. Das die Vikings.
Ich würde sagen.
Also ist für mich auch ein glattes A.
Absolut. Pick 24, das war noch eine Zeit, merke ich gerade 2021, wo man noch Running Backs gedraftet hat in der ersten Runde. Oder auch einige Running Backs. Einen Running Back hast du ja manchmal dabei. In dem Fall war es Najee Harris, der erste Running Back an 24. Zu den Pittsburgh Steelers. Ich bin jetzt dran an der Stelle. Ich habe ein D gegeben und das liegt einfach daran, dass Najee Harris mit riesen Vorschusslorbeeren kam, wahrscheinlich auch wegen der Corona-Pandemie und weil man nicht so die Möglichkeit hatte, den so krank zu scouten. Und mittlerweile von Warren den Schneid sich hat abkaufen lassen. Und das bei einem Erstrunden-Running-Back, da muss, das muss sitzen, wenn du da auf der Position Erstrunden-Pick investierst. Das hat nicht gesessen, deswegen kann ich nicht höher gehen als ein D. Auch wenn er gute Momente hatte, aber er hat auch viele schlechte Momente gehabt, leider.
Ja, D finde ich ein bisschen hart für einen Running Back, der in 3 Jahren 3000 Yard-Saisons hatte.
Ja, es ist okay.
Auch wenn er letztes Jahr natürlich Schneid abkaufen lassen, weiß ich auch nicht, ob das vielleicht ein bisschen hart ist. War halt ein Running Back-Tandem auf jeden Fall am Ende. Aber Najee Harris hat, wie gesagt, immer noch seine 1000 Yards geknackt, 4,1 im Average und 8 Touchdowns. Ist jetzt sicherlich kein Top 5 Running Back der Liga. Vielleicht auch nicht zwingend, Top 10, ja, glaube ich auch nicht zwingend, glaube ich. Aber ich glaube, ich gehe da mit einem C plus.
Also ich bin irgendwo zwischen euch. Ich bin bei C minus gelandet, weil ich finde, ein Running Back kann man auch immer noch ein bisschen härter bewerten, wenn man den in der ersten Runde zieht, weil es einfach nicht die Position ist, die man wirklich adressieren sollte in der ersten Runde. Es sei denn, du bist mega von einem überzeugt. Najee Harris hat eine Bombe in der ersten Saison. Da hätte man dem wahrscheinlich noch eine deutlich bessere Note gegeben. Und in den letzten Wochen war es halt wirklich dann genauso, wie Tim das schon gesagt hat. Also eher Durchschnitt, bis dann jetzt Warren gekommen ist. Jetzt ist das auf jeden Fall ein 50-50 Backfield und ja, jetzt kann man da wahrscheinlich irgendwie, ich habe 10 Minus aufgeschrieben. Ja.
Ich kann das auch nachvollziehen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen hart heute teilweise mit den Noten, aber das sind ja einfach meine Noten. Dann an 25 haben dann die Jacksonville Jaguars, warum auch immer, kalte Füße bekommen. Urban Meyer war damals ja auch der Head Coach, wer weiß, was da passiert ist in dem Moment im Draft War Room. Ja, und wahrscheinlich dachten sie sich, sie machen einfach das Gleiche, was die Bengals mit Burrow und Chase gemacht haben und bringen ein im College gut funktionierendes Duo zusammen wieder mit Travis Etienne, den sie jetzt gepickt haben, und Trevor Lawrence. Travis Etienne, Running Back an 25 zu Jacksonville. Tom, dein Take, deine Note.
Ich glaube, bei dir rausgehört zu haben, dass du sehr, sehr, sehr kritisch dabei bist.
Kritisch, ja.
Ja. Also ich finde, dass man erstmal, man kann ihn ja gar nicht so krass bewerten wie alle anderen, weil ein Jahr weniger.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, sollte man das mit in die Bewertung mit einziehen? Ich würde sagen eher nein. Wenn man das Spielerische sieht, ja, ein bisschen muss es schon, ist schon wahr. Wenn man das Spielerische jetzt sieht, dann ist das für mich sogar, weil es ein Running Back ist, sogar noch irgendwie B vielleicht, weil ich finde wirklich, dass, ich finde ihn wirklich richtig cool. Ich finde ihn richtig cool.
Okay.
Ich bin Fan von Travis Etienne, zum Beispiel, als ich den live gesehen habe, ich finde immer, wenn du vor allem bei Running Backs, wenn du die live im Stadion siehst, das sieht ganz anders aus, als was
ja,
du siehst, weil du viel mehr siehst, wie explosiv der wirklich ist, weil du viel mehr siehst, was für Moves der drauf hat, was der wirklich macht, wie der durchs Gap schießen kann und so weiter. Und Travis Etienne hatte, als ich beim London Game letztes Jahr war, natürlich auch der hat das beste Spiel seiner Saison wahrscheinlich in dem Spiel gegen die Bills. Und wahrscheinlich ist das da auch ein bisschen verfälscht, aber ich finde, das ist wirklich ein guter Running Back. Und ich würde Travis Etienne wahrscheinlich sogar ein B geben, muss ich wirklich sagen. Bin ein guter Fan von ihm.
Ja, dann steige ich direkt mal ein, weil du mich ja angesprochen hast bei deinem Take. Ich habe tatsächlich ein 10- gegeben. Einfach, weil ich der Meinung war, dass die Jaguars ganz andere Baustellen in dem Moment hatten, die sie teilweise bis heute noch mitschleppen. Zum Beispiel auf Cornerback. Und da wir reden gleich am Pick 26 über einen Cornerback, der denen vielleicht weitergeholfen hätte. Und ich dann vielleicht nicht auf Krampf hier auf dieses Duo gegangen wäre. Dass Travis Etienne ein guter Running Back ist, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber es klingt jetzt hart, aber es gibt viele gute, auf diesem guten Level, auf diesem zweiten Level, würde ich sagen, gibt es viele Running Backs in der NFL.
Ja,
und dafür Pick 25 weiß ich nicht, den hätte ich anders investiert, ehrlicherweise. Wenn ich mir auch die Moves der Jaguars in den Jahren danach angucke, wo sie es dann immer wieder mit wieder reintraden in die erste Runde, teuer Geld, und hast du nicht gesehen, hättest du dir vielleicht sparen können, wenn du da an der Stelle nicht auf den Running Back in meinen Augen leicht gereached hättest.
Was habe ich bei Harris eben gegeben? C plus?
Ja.
Dann glaube ich, gehe ich bei Najee Harris mit B minus.
Was? Warte, du hast gerade... Nein, wir sind jetzt bei Travis Etienne.
Was habe ich gesagt?
Najee Harris.
Ja, Najee Harris C plus, Travis Etienne B minus.
Okay.
Gut. Dann, wir drehen jetzt nochmal ein bisschen die Reihenfolge wieder, damit Tom am Ende bei Pick 29 rauskommt. Das war noch Zeiten, Tom, ne? Als die Packers bei Pick 29 waren. Das war jetzt ein Witz. Pick 26, das waren noch Zeiten, als die Cleveland Browns Picks in der ersten Runde hatten. Haben sie Greg Newsom, Cornerback, ich glaube sogar Greg Newsom der Zweite, oder? Jetzt ja. Cornerback zu Cleveland geholt. Dein Take.
Ich bin wieder dran, oder was?
Ja, du bist dran.
Ja, solider Pick. Ich würde sagen, steht ein bisschen im Schatten von Denzel Ward, aber trotzdem ein sehr guter Cornerback Nummer 2.
Ja.
Ich würde sagen, das ist ein. Das ist auch Pick 26. Ich meine, von der Greg Newsom hat man auch ungefähr in der Range erwartet. Ich würde sagen, das ist ein solides B.
Ja, das mache ich ganz kurz und schmerzlos, da gehe ich mit.
Ich auch.
Sehr gut. Dann. Mache ich jetzt erstmal weiter mit Rashad Bateman, Wide Receiver Baltimore. War so ein bisschen der Versuch von Baltimore, den sie letzten Jahre ein paar Mal gestartet haben, Lamar Jackson endlich mal einen kompetenten Nummer 1 Receiver zu geben.
Ja.
Spoiler, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Zay Flowers letztes Jahr hat erstmal jetzt Stand heute besser funktioniert. Finde aber trotzdem, dass Rashad Bateman kein schlechter Receiver in der Liga ist. Finde aber nicht, dass er die Rolle erfüllt, für die er geholt wurde. Finde aber, dass, weil er halt ein solides Grundniveau hat, du ihm auch nicht schlechter als C geben kannst und bin deswegen wieder bei diesem Quitty-Pay-Okay-Style gelandet mit dem C an der Stelle. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass Baltimore an 31 gleich nochmal kommt, aber ich bin beim C.
Das ist so ein Spieler, den kann man sehr schwer bewerten, finde ich. Ich bin ein bisschen unter dem C auf jeden Fall. Erstmal, was mir generell aufgefallen ist, diese Klasse von den Wide Receivern wurde ja auch schon wieder so vor den Draft ein bisschen hochgehypt. Die beiden Moores in der zweiten Runde. Und oh, ey, das war ja, ich meine, die ersten drei waren natürlich absolut krasse Picks jetzt mit Chase, Waddle und Devonta Smith. Ja. Kadarius Toney war Quatsch, Rashad Bateman war Quatsch. Das heißt Quatsch, aber ich würde ihm D geben wahrscheinlich. Elijah Moore, nee. Weißt du nicht, Rondale Moore, Da hast du natürlich auch in der zweiten Runde Tutu Atwell, Terrace Marshall, Dwayne Eskridge, meine Fresse. Und dann kommt in der vierten Runde, worüber wir gleich wahrscheinlich noch sprechen werden, jemand. Na, ja. Auf jeden Fall war auf jeden Fall nicht so gut gescoutet in diesem Jahr, würde ich mal sagen. Rashad Bateman ist für mich ein D. Immerhin ein paar Jahre da gewesen, hat jetzt insgesamt, in drei Saisons 1100. War zwischendurch auch immer mal wieder ein paar Spiele die Nummer 1 sogar, weil die Ravens einfach bis auf Mark Andrews ein paar Spiele gar nichts hatten. Also ich finde, das ist ein D-Pick. Ja, kann ich gar nicht geben, ehrlich gesagt.
Ich finde, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, war gar nicht die Note, sondern dieser Pack mit dem nicht gut gedraftet. Ich finde, das muss man nochmal rausstellen, dass das hier der zweite Corona-Draft war und der erste Voll-Corona-Draft unter Voll-Corona-Bedingungen im Sinne von, dass auch die Saison davor komplett unter Corona-Bedingungen lief und nicht die Saison 2020 auf 21 lief ja noch zum Teil normal. 2019 auf 2020, so rum. Und ja. 2020 war das erste reine Geisterspieljahr. Und da konntest du ja nur scouten aus deinem eigenen Büro.
Ja.
Und ich finde, in den heftigen Diskrepanzen der Spielernoten, die wir hier einfach haben, möchte ich nur nochmal sagen, man sieht das. Also man sieht, dass da echt viel, da ist was Gutes dabei. Haben wir auch A's vergeben. Da ist aber auch viel F, D und E dabei in unseren Noten. Was einfach zeigt, dass das halt echt schwierig war, in der Zeit zu draften, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, wenn wir in zwei, drei Jahren bei den Drafts ankommen, die wir jetzt gecovert haben, werden wir nicht so viele, würde ich jetzt einfach mal eine Lanze für brechen, dass wir nicht so viele schlechte Noten haben werden. Einfach weil die Teams dann besser wieder scouten konnten.
Aber dafür haben wir in diesem Draft sehr, sehr viele Spieler, die in der Spitze halt überragend sind, ne? Ja, das weiß ich gar voll, nicht, ob man das nicht vielleicht sogar auch nochmal hervorheben muss, weil in vielen anderen Drafts gibt es halt so ein paar gute Spieler, aber dass man, also wir haben ja locker 15 Spieler, die halt Top 10 auf ihrer Position sind.
Ja, absolut wichtiger Punkt, ja.
Muss man auch, glaube ich, nochmal sagen, dass das nicht immer so ist.
Ist vielleicht aber auch so, weil die ganz krassen auch auf Tape ganz gut aussehen, ne? Also deswegen, aber es war vielleicht einfach, vielleicht war es einfach auch in der Spitze diesmal eine wirklich gute Draft-Class. Ich mach's noch schnell, fix meine, wobei, waren wir jetzt gerade bei, nee, Tom hat gerade seine Note, für Finn brauchen wir die noch, für Rashad Bateman.
Ja, keine Ahnung. D+.
Alright. Wegen der Zeit drücke ich ein bisschen aufs Gaspedal, weil Tom ja auch noch ein bisschen Zeit für Eric Stokes haben soll. Wollen wir Peyton Turner einfach schnell machen? Finn, dann Tom, dann ich?
Ja, Peyton Turner letztes Jahr verletzt gewesen, davor das Jahr oder die beiden Jahre auch nicht. Ja, keine Ahnung, ist auch ein D.
Ja, ich habe 10 Minus gegeben tatsächlich noch.
Für mich ist das ein D Minus. Ich finde Peyton Turner, wenn er auf Platz steht, fällt er nicht weiter auf, ist kaum available, also ein D Minus.
So Tom, dann möchte ich jetzt deinen Take zu Eric Stokes natürlich hören, Cornerback zu Green Bay.
Eric Stokes, ja, leider auch ein Spieler, der sehr viel Verletzungsprobleme hat. 28 Spiele sind sogar mehr, als ich gedacht hätte. Ich meine, pro Spiel 9 Spiele. Ja, ist eine halbe Saison. Wenn er spielt, dann hast du richtig gutes Cornerback-Play von ihm. Ist natürlich nicht so gut wie Jay Alexander, ist auch klar. Das Problem ist, du planst jedes Jahr wieder neu mit ihm und irgendwann ist er dann trotzdem wieder raus. Ist schon sehr schwer. Spielerisch würde ich da eigentlich ein B geben, wegen Availability würde ich da ein D geben. Am Ende kommst du da wahrscheinlich irgendwo bei C minus raus. Ja, also ich bin bei C minus irgendwo.
Kann ich mich mit anfreunden, ich bin bei C. Was sagt der Vikings-Fan?
Ja, gehe ich mit.
Jawohl.
Das ist jetzt kein Spieler, vor dem ich groß Angst hätte.
Absolut.
Wobei, wie schon gesagt, wenn er spielt, dann hat er nicht schlecht gespielt.
Ja, Rookie aber halt auch krass, ne?
Ja, voll. Ich würde sagen, wir gehen durch die letzten drei, weil es auch witzigerweise alle drei dieselbe Position sind. Einfach auch jetzt im Schnelldurchlauf einfach mit den Noten durch. Ich fange an mit Rousseau, dann fängt Finn bei Odafe Owe an und Tom bei Joe Tyron Soyinka. Der zweite Name killt mich jedes Mal. Meine Note für Greg Rousseau, Edge zu Buffalo, ist ein B. An der Stelle.
Ich gebe ein A-, bin ein Riesenfan.
Okay, auch klar.
A- bei Rousseau finde ich, boah. Ich glaube, ich wäre auch mit einem B gegangen.
Dann Finn, Baltimore oder dafür Owe, Edge Rusher.
Boah, da gehe ich mit einem B plus vielleicht sogar. Mhm. Hatte jetzt letztes Jahr auf jeden Fall seine Produktivsaison mit über 50 Pressures. B plus.
Gut, und Tom?
Ich finde den ehrlich gesagt schwächer als Rousseau, deswegen gehe ich da mit einem. Da gehe ich jetzt mit einem B.
Ja, ich gehe da auch mit einem B tatsächlich. Und dann sind wir bei Joe Tyron Soyinka, Tom, Edge Rusher zu Tampa Bay.
Der hat übrigens die meisten Spiele gemacht, was natürlich auch an Playoff-Spielen liegt. 51 ist natürlich auch ein. Ja, auch viele gestartet mittlerweile. Ist ein Spieler, der fällt nicht weiter auf. Ich glaube, das ist ungefähr das Gleiche, was man jetzt ungefähr so sagen kann zu Jermaine Davis. Ist bei den Bucks wahrscheinlich der unscheinbarste Spieler, wenn er auf dem Platz steht. Ich würde
ja, wahrscheinlich schon.
Gebe ich echt ein stabiles C.
Ja, da kann ich mich gut anschließen. Guten Gewissen.
Ja, C finde ich vielleicht ein bisschen hart. Ich glaube, C plus.
Okay. Dann kommen wir zu den Steals des Drafts noch schnell zum Abschluss der Folge. Ich würde sagen, die Teams lassen wir hinten überfallen, machen jetzt noch die Steals, reden vielleicht dafür ein, zwei Sätze über jeden Steal, jeder einmal für sich. Ich gehe einfach der Reihenfolge, wie er mir hier auf Skype angezeigt wird. Tom, dein Steal.
Also wenn mich, ehrlich, meine, ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch über Hufanga reden.
Mhm.
Hufanga zu den 49ers, wann ist er gegangen? Ich glaube Runde 6, richtig?
180, Pick 180. Ich habe ihn hier auch unter anderem draufstehen.
Runde 5, ne? 105? Mhm. Ja, Runde 5, Ende Runde 5. Ja, Hufanga ist einer der besten Safeties in der gesamten Liga. Ja, ich glaube, wenn man den an diesem Spot gedacht hätte, dass er so ein guter Spieler werden könnte, dann Chapeau an das Drafting- und Scouting-Team der 49ers. Hufanga ist für mich auch ist ein richtig unscheinbarer Spieler meistens, ist All-Defense gewesen, ist Pro-Bowler gewesen, also bei dem kann man wirklich, ja, ist immer ein bisschen im Schatten, wenn er neben Fred Warner zum Beispiel auch hin und wieder mal spielt, dann ist er im Schatten von Fred Warner, aber trotzdem, ja. Talanoa Hufanga ist auf jeden Fall einer der größten Steals des Drafts, ist einer der größten Stars im Draft, wenn man in die tiefen Runden guckt und ja, ist eigentlich ein richtig geiler Spieler, mag ich sehr gerne.
49ers vielleicht, also dafür, dass sie Runde 1 so reingeschissen haben, die haben halt innerhalb von 22 Picks, Runde 5 und 6, Hufanga, Elijah Mitchell und Deo Mondo, Doa, bla bla bla, Lenoir gedraftet, das ist halt crazy eigentlich, muss man sagen.
Bla 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 bla. Sehr gut.
Deo Mondo.
Ja, mein Draft, ja, ich will jetzt nicht Amon-Ra St. Brown nehmen, weil den muss man eigentlich hier nennen als den Stil des Drafts.
Ja.
Runde 4 und Pick 112, aber der wäre sehr obvious.
Ja.
Ich habe mal noch Runde 6, Pick 226, Trey Smith von den Chiefs, Starting Guard.
Ich kann nicht umzählen.
Direkt in seiner Rookie-Saison gestartet, immer noch Starting Guard bei den Chiefs. An Runde 6 einen Starting Guard zu picken, finde ich, ist auf jeden Fall hier eine Ernennung wert.
Ja, den hatte ich hier auch unter anderem draufstehen. 50 Spiele, 50 Starts, direkt von Anfang an. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das war ja das Jahr, wo sie davor diesen Super Bowl hatten, wo Patrick Mahomes permanent auf der Flucht war vom Pass Rush der Bucks. Und du hast dann einfach, du hast ja mit deinen ersten Pick hast du ja weggetradet für, oh, wie hieß er jetzt? Der mittlerweile bei Cincinnati gespielt hat, der Offensive Tackle von Baltimore.
Baltimore?
Der war bei Baltimore damals.
Ich weiß, wer du meinst.
Ich komme gerade auch nicht. Jetzt habe ich gerade einen Blackout, was den Namen betrifft. Aber für den hast du getradet.
Orlando Brown.
Orlando Brown, genau. Ich habe an Joe Brown gedacht, warum auch immer. Aber Brown auf jeden Fall.
Ich habe gedacht und ich habe keine Ahnung, wieso.
Aber Orlando Brown hast du geholt mit deinem Erstrundenpick sozusagen, in Anführungsstrichen. Du hast mit Trey Smith dann noch einen Starting Guard für die nächsten Jahre geholt. Guter O-Line-Draft. Gut gescoutet. Ja. Genau, meine beiden 1 und 2 habt ihr jetzt genannt. Dann nenne ich jetzt einfach die drei. Mach vorher aber noch zwei Honorable Mentions. Einmal natürlich Jeremiah Owusu-Koramoah, dass der bis an 52 durchgerutscht ist. Muss man zumindest mal genannt haben.
Darf ich den anderen?
Sag ruhig.
Creed Humphrey?
Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, siehst du. Ja, dann gut, dass du ihn noch nennst.
Ende
ist mir durchgerutscht.
Einer der besten Center der Liga.
Ja gut, der ist mir durchgerutscht, aber ja, voll. Unbedingt. Ich habe einfach beim Scrollen den Namen wahrscheinlich überlesen. Ich hatte noch Nico Collins an 98 zu Houston mittlerweile.
Ja,
stimmt. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie viele Trash-Receiver in der ersten Runde gegangen sind. Und dann Nico Collins zu deinem Vergleich. Dann nenne ich jetzt aber einfach, damit er hier genannt wird, Amon-Ra St. Brown, logischerweise. An 112 zu den Detroit Lions. Mittlerweile einer der besten Receiver der Liga. Schön für uns, dass das jemand ist, der deutsche Wurzeln, hat sich aber auch sehr zu diesen deutschen Wurzeln auch bekennt, deutschsprachig ist und alles, ne? Das ist für die deutsche Community auch cool, dass der da viel zu sehr für ausgeschlachtet wird für den deutschen TV-Sendern. Da haben wir schon lang und breit hier gesprochen in diesem Podcast. Aber es ist einfach cool, dass wir Deutschen hatten halt immer diese Hartarbeiterposition in der NFL inne, sage ich jetzt mal. Wir hatten O-Liner und wir hatten Linebacker. So, die Knechter der NFL und die Liner, das hatten wir. Die jeden Tag Vollgas, und jetzt haben wir mal einen Skillspieler und auch einen guten, und wir haben sogar mit seinem Bruder ja auch noch einen soliden Skillspieler, einen zweiten. Und das ist einfach schön. Und ich habe Freude, Amon-Ra zuzugucken beim Footballspielen. Ich habe mich gefreut, dass er sein Gehalt bekommen hat, und das war, glaube ich, alles genug Tourung. Und ich gönne ihm auch jeden Daumen, weil ich weiß, dass Denver dieses Jahr mit dem Wort Super Bowl nicht wahnsinnig viel zu tun haben wird. Drücke ich ihm auch so ein bisschen mit die Daumen, dass er das vielleicht schafft. Ich weiß, ihr zwei werdet es nicht tun, aber das ist auch völlig okay. Gut, dann würde ich sagen, wir verzichten darauf, auf unsere Teams zu gucken. Wer sich das anschauen will, kann es ja nachgoogeln. Und würde sagen, das war unser Recap vom NFL Draft 2021. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Die nächsten Wochen wird es jetzt viel so Off-Season-Content geben. Wir werden wie immer unser Power-Ranking machen über zwei Folgen. Das wird auch wieder wahrscheinlich viel Diskussionsstoff geben, also schaltet da unbedingt rein, weil wir natürlich wieder ein Konsens-Ranking machen und es dann wieder die Diskrepanzen geben wird zwischen manchen Teams und dann man über die ganze Saison gucken kann, was dabei rumkommt. Wir werden natürlich die mittlerweile schon sehr beliebte Folge mit den Way-Too-Early-Predictions machen, wo immer geile Klopper dabei waren. Eigentlich müsste man sich irgendwann mal die Zeit nehmen, eigentlich müssten wir irgendwann mal so einen Praktikanten anstellen oder so.
Ich werde die auch, ja. Geil, ich mach das.
Ja. Irgendwer, der das mal auswertet und mal guckt, wie viel haben wir richtig, wo haben wir mal irgendwas richtig gut getroffen oder und wo sind wir halt einfach massiv daneben. Also ich glaube, die Buffalo Bills und Los Angeles Chargers wurden schon sehr oft in diesen Way-Too-Early-Predictions zu Super Bowl-Kandidaten erklärt, genauso wie ein gewisser Herr Jerry Jeudy und ein gewisser Sean Payton zu Coach of the Year und Offensive Player of the Year von gewissen Personen erklärt wurden. Möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen, ehrlicherweise. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was, das da halten wir euch dann auf dem Laufenden. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wann unsere Folgen kommen, weil wir halt durch unsere Berufe, weil das hier ein Hobby ist, was uns viel Spaß macht, aber es ist einfach nicht unser Beruf, keinen Upload-Tag garantieren können, guckt auf jeden Fall bei Instagram rein, wann die Folgen kommen. Da posten wir sie immer in der Story. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Lasst da gerne ein Abo da. Lasst auch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens ein Abo da. Dann verpasst ihr die Folge natürlich auch nicht. Und wenn es euch gefallen hat, bewertet. Allen, die schon bewertet haben und die bis hierhin gehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin froh, dass wir wieder da sind. Ich habe richtig Bock jetzt auf die neue Saison. Da sind viele coole Sachen und ich habe jetzt auch Bock, mich da langsam noch vorzubereiten. Ich habe sonst nichts mehr, Jungs. Habt ihr noch was?
Nö, ich würde sagen, wir bedanken uns nochmal und ansonsten war es das für Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.